ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Es ist ein kollektives Trauma. Fast 30 Jahre Bürgerkrieg zwischen den tamilischen Befreiungskämpfern und der Armee. Für tausende Familien in Sri Lanka hält es auch noch heute, 15 Jahre nach Ende des bewaffneten Konflikts, weiter an. Denn noch immer suchen viele ihre Angehörigen. Die grausame Vermutung, Soldaten der Armee haben sie umgebracht. Erst Anfang des Jahres wurde wieder ein Massengrab gefunden. Trotz einiger Maßnahmen der Regierung vertrauen die betroffenen Familien nicht darauf, dass die Verbrechen wirklich aufgeklärt werden. Sie hoffen auf Unterstützung aus dem Ausland. Das UN-Büro für Menschenrechte hat in seinem jüngsten Bericht die Regierung von Sri Lanka aufgefordert, die Suche nach den verschwundenen Menschen voranzutreiben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nur dann könne echte Versöhnung stattfinden. Hintergründe von ARD-Korrespondentin Charlotte Horn.
Der Wind fegt über den offenen, sandigen Platz. Das Meer ist nur ein paar hundert Meter entfernt. An einigen Stellen stehen ein paar Büsche und Bäume. Doch wirklich Schatten spenden sie nicht. Gerade zur Mittagszeit prallt die Sonne erbarmungslos herunter. In Muliwaikal, im Nordosten von Sri Lanka. Eine junge Frau im geblümten Kleid kommt über den Platz. An der Hand hält sie ihren kleinen Sohn.
Hier haben wir alle Verwandten verloren. Es ist jedes Mal beunruhigend, hier vorbeizugehen. Aber mein Kummer wird nichts ändern. Ich muss mich um mein Kind kümmern.
Muliwaikal steht für den Horror der letzten Wochen des Bürgerkriegs. Ein Massaker, in dem zehntausende Menschen ins Kreuzfeuer gerieten. Vor 15 Jahren, im Mai 2009, hatten sich hier tausende Zivilisten hingeflüchtet. Auf der einen Seite waren sie eingekreist von der Armee von Sri Lanka. Auf der anderen Seite mischten sich die Separatisten der sogenannten tamilischen Befreiungskämpfer unter die Menschen und nahmen sie teilweise als Geisel. Die Armee hatte das Gebiet eigentlich zur Schutzzone erklärt. Doch dann beschoss sie das Gebiet, auch aus der Luft. Tausende Zivilisten waren schutzlos gegen die Raketen. Die junge Mutter hat die schrecklichen Bilder von damals noch vor Augen.
Mein erster Mann ist im Krieg gefallen. Ich habe dann ein zweites Mal geheiratet, weil ich mich nicht alleine um meine Kinder kümmern konnte. Danach wurde dieser Sohn geboren. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Mann. Ich lebe allein. Ich habe einen kleinen Laden und versuche, über die Runden zu kommen.
Beim Sprechen kommen ihr die Tränen. Beschämt schaut sie zur Seite. Das Trauma des langen Krieges. Es ist immer noch zu spüren. Die Separatisten nannten sich die LTTI, auf Deutsch Befreiungstiger von Tamil Elam, also Sri Lanka. Seit 1983 kämpften sie mit brutalen Mitteln für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden von Sri Lanka. Die meisten hinduistischen Tamilen waren in der Minderheit, fühlten sich stark eingeschränkt in ihren Rechten durch die Mehrheit, die buddhistischen Singhalesen. Die Folge waren Jahrzehnte eines brutalen Konflikts zwischen den tamilischen Separatisten und der Regierung von Sri Lanka. Die Separatisten nutzten als erste Selbstmordanschläge. Sie entführten tausende tamilische Jugendliche und zwangen sie zum Kampf. Hunderttausende Tamilen flohen und kamen in Flüchtlingslagern unter. Andere schafften die Flucht ins Ausland. Das Massaker im Mai 2009 in Muliwaikal gilt als das grausame Finale des fast 30 Jahre dauernden Konflikts. In der Mitte des weitläufigen Platzes steht ein Denkmal. Es wirkt recht klein. Beim Näherkommen sieht man ein rotes, quadratisches Fundament. An den Ecken vier niedrige Säulen. Auf ihn streckt sich jeweils eine ausgestreckte weiße Hand aus Keramik in den Himmel. Über die Finger laufen dünne rote Linien. Blut. In der Mitte steht eine höhere Säule mit einer Feuerschale. Auch sie ist eingerahmt von blutigen Händen. Auf dem Boden liegt eine halbe Kokosnussschale. Darauf steht in tamilischer Schrift 18. Mai. Jedes Jahr an diesem Gedenktag zünden die Tamilen hier eine Flamme an und gedenken des Massakers, oft bewacht von Soldaten. Denn für die Regierung von Sri Lanka ist es der Tag des Sieges über die Separatisten. Das Gelände ist weitläufig. Immer wieder sieht man Kleiderfetzen im Sand, einen einzelnen kleinen Flipflop, vermutlich von einem Kind, verrostete Trinkbecher. Alles tragische Zeugnisse des Unvorstellbaren. Über Wochen harten hier tausende Menschen aus in der Hitze. Immer wieder sieht man Wellblech, das in den Boden gerammt ist. Ein verzweifelter Versuch, Wasser zu sammeln. An vielen Stellen sind ungewöhnliche Vertiefungen im Sand. Dort schlugen Bomben ein.
Was 2009 geschah, kann nicht als Krieg bezeichnet werden. Es war ein Feuerregen. Das ganze Volk war in einem Feuerregen, der so stark war, dass sich niemand mehr auf den Beinen halten konnte. Nur die Menschen, die dort waren, wissen, wie viele Granaten an diesem Ort einschlugen.
Maria Pusparani lebt heute mit ihrer Familie nur ein paar Meter von dem Gelände entfernt.
Wenn wir darüber sprechen, ist das meist traurig, schmerzhaft und voller Leid. Nur diejenigen, die jemanden verloren haben, verstehen wirklich den Schmerz dieses Verlustes.
Man kann das nur verstehen, wenn man am 18. Mai hier war. Können Sie sich vorstellen, wie viele Kinderleichen dort auf dem Boden verstreut lagen? Wissen Sie, wie viele Menschen hier begraben wurden? Ich weiß es, denn ich war hier, als es geschah.
Die 62-Jährige erinnert sich noch genau an die schrecklichen Tage unter Beschuss. 2 Wochen lang harrte die Familie in einem provisorischen Bunker aus. Zu essen und trinken hatten sie kaum.
Dann sind viele Richtung Lagune gelaufen. Auf der letzten Etappe kamen viele Leute nicht mehr aus den Bunkern heraus.
Wie konnten sie sich auch bewegen, wenn auf der einen Seite Luftangriff ist, auf der anderen Granaten und auf der dritten Gewehrfeuer? Am Ende gab es keine Lebensmittel mehr. Wir aßen einen Brei aus Wasser und Reis.
Dann entschlossen sie sich zu einer waghalsigen Rettung über die Lagune. Mit ihrem Mann und ihren Söhnen klammerte sie sich an Autoreifen. Schwimmen konnten sie nicht. Sie erreichten schließlich die von der Armee kontrollierte Zone und kamen in ein Lager. Die tamilischen Separatisten hatten auch in ihrer Familie einen Sohn zum Kampf rekrutiert. Ihn nahmen die Soldaten mit. Seitdem hat die Mutter ihn nie wieder gesehen.
Das Bezirksamt kam und nahm die Informationen auf. Sie fragten uns, was wir wollten, Geld oder die Sterbeurkunde. Ich sagte, wir brauchen weder das eine noch das andere. Unsere Kinder wurden uns weggenommen. Wir wollen unsere Kinder zurück.
Die Vereinten Nationen sprechen von zehntausenden Menschen, die gewaltsam in Sri Lanka verschwunden sind. Der UN-Menschenrechtsrat hatte vor 3 Jahren, auch mit Unterstützung von Deutschland, eine eigene Projektgruppe beauftragt. Sie sollte Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka analysieren und Maßnahmen vorschlagen, wie der Inselstaat die Vergangenheit aufarbeiten kann. Das Ergebnis ist der jüngste Bericht, den das Büro Mitte Mai veröffentlicht hat. Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte in einem Video-Statement:
This report is yet another reminder that
dieser Bericht ist eine weitere Erinnerung daran, dass Zehntausende von gewaltsam verschwundenen Menschen in Sri Lanka niemals vergessen werden dürfen. Ihre Familien und diejenigen, die sich um sie sorgen, warten schon so lange. Sie haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.
They are entitled to know the truth.
Dem Bericht zufolge ließen die sri lankische Armee und paramilitärische Gruppen während des Bürgerkriegs Menschen gewaltsam verschwinden. Aber auch die Separatisten hätten Menschen entführt. Der Bericht fordert die Regierung von Sri Lanka auf, die Beteiligung von eigenen staatlichen Sicherheitskräften einzugestehen. Die Regierung müsse sich öffentlich entschuldigen. Menschenrechtskommissar Volker Türk.
Die Regierung ist es all denjenigen schuldig, die verschwunden sind. Es ist wichtig, dass diese Verbrechen vollständig aufgeklärt werden. Sie sind nicht nur für die Angehörigen ein Trauma, sondern für ganze Gemeinschaften und die gesamte sri lankische Gesellschaft.
Das bestätigt auch der Bericht des UN-Menschenrechtsbüros. Nach internationalem Recht sei die Regierung von Sri Lanka dazu verpflichtet, die Fälle aufzuklären. Doch die meisten Opferfamilien hätten noch immer keine Gewissheit. Viele seien bei ihrer Suche nach Familienmitgliedern Schikanen ausgesetzt, Einschüchterungsversuchen, Überwachungen bis hin zu Inhaftierungen, Schlägen oder sogar Folter durch Armee und Polizei. Gerade die vielen Frauen, die sich für die Suche nach ihren verschwundenen Angehörigen einsetzten, würden selbst Opfer von Übergriffen. Bisivanantan Jenita. Zusammen mit anderen tamilischen Frauen hat sie einen Verein gegründet für betroffene Familien. Viele Eltern hatten bei Kriegsende ihre Kinder, die für die Separatisten gekämpft hatten, überredet, sich der Armee zu ergeben. Das taten sie dann auch. Doch danach hörten die Eltern nie wieder von ihnen. Bei einem Besuch von Sri Lankas Präsident in ihrer Heimatstadt Vavunia Anfang des Jahres protestierte Jenita. Sie und die anderen forderten Gerechtigkeit von der Regierung, erzählt sie bei sich zu Hause. Der Ventilator brummt an der Decke.
An diesem Tag wurden wir sehr brutal verhaftet. Wir forderten Gerechtigkeit auf demokratische Weise, denn wir protestierten friedlich. Aber die Polizeibeamten kamen und verhafteten uns wie einen Hund, der in ein Fahrzeug geladen wird. Sie verhafteten auch meine Schwiegertochter, die gekommen war, um unseren Protest zu dokumentieren. Sie beschlagnahmten zwei Telefone von ihr und leiteten ein Verfahren gegen sie ein.
Auch nach ihrer Haft machte Jenita weiter. Erst am Vortag wollten die Frauen wieder protestieren, als der Präsident in ihre Stadt kam. Doch die Polizei beendete die Demonstration wegen Sicherheitsbedenken. Jenita zeigt ein Video davon auf ihrem Handy. Sie gab den lokalen Fernsehjournalisten trotzdem ein Interview.
Ich frage diese Politiker und Minister, seid ihr schamlos? Habt ihr keinen Selbstrespekt? Seid ihr die Leute, die Gerechtigkeit für die Tamilen suchen werden? Wenn ihr Gerechtigkeit wollt, dann denkt an uns, die wir auf der Straße sind. Fragt den Präsidenten, was mit unseren Verwandten passiert ist, die wir der Armee übergeben haben.
Der Präsident von Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, war in den Norden gereist, wohl schon im Wahlkampfmodus. Denn für die Parlamentswahlen im Herbst hofft Wickremesinghe auf Stimmen auch von den Tamilen. Er versprach, dass die Gesundheitsversorgung in der Region ausgebaut werde. Es sei wichtig, sich jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren. Denn anders als im bei Touristen beliebten Süden von Sri Lanka, haben die Tamilen im Norden weniger gute Infrastruktur und Arbeitsmöglichkeiten. Außerdem, so Wickremesinghe, müssten die Themen der Vergangenheit angegangen werden. Dabei gehe es um Aufarbeitung, die Zahlung von Kompensationen und auch um die vermissten Personen aus der Bürgerkriegszeit. Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht hatte die Gründung einer Wahrheits- und Versöhnungskommission für Sri Lanka vorgeschlagen. Diese Idee unterstütze er als Präsident, so Ranil Wickremesinghe bei einem öffentlichen Auftritt.
Die Wahrheit, was passiert ist und was wir für die Versöhnung tun. Die Regierung hat sich verpflichtet, eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung einzusetzen. Aber das Hauptproblem ist die Rechtslage. Die Regierung muss dafür sorgen, dass ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht wird.
Wickremesinghe gilt als Verbündeter der Rajapaksas, einer der einflussreichsten und berüchtigsten Politikerfamilien in dem Inselstaat. Mahinda Rajapaksa hatte als Präsident im Mai 2009 den Sieg der Armee über die tamilischen Separatisten gefeiert. Viele einstige hochrangige Politiker und Offiziere sind noch weiter im Amt. Menschenrechtsaktivisten glauben deswegen nicht an eine echte Aufklärung durch die aktuelle Regierung. Weder Präsident Wickremesinghe noch der Außenminister von Sri Lanka reagierten auf Interviewanfragen des ARD-Studios Neu-Delhi. Auch Aktivistin Sivanantan Jenita glaubt inzwischen nicht mehr, dass die Regierung von Sri Lanka ein wirkliches Interesse an Aufklärung hat. An einem Abend Ende Mai hat sie drei Mitstreiterinnen zu sich eingeladen. Sie alle verbindet das gleiche Schicksal. Sie vermissen einen Angehörigen. Am nächsten Tag wollen sie in die Hauptstadt Colombo fahren, Aufmerksamkeit bei internationalen Botschaften erreichen. Doch mehr wollen sie lieber nicht verraten. Vor Jenitas Haus steht ein großer Schulbus. Den hatte ihr Mann gefahren, bis er im Mai 2008 nach einem Besuch im Tempel nicht zum Mittagessen nach Hause kam. Nach drei Stunden begann Jenita ihn zu suchen, auch bei der Polizei und beim Internationalen Roten Kreuz.
Sein Fahrrad stand vor dem Tempel. Augenzeugen sagten, er sei entführt worden. Das Gemüse, das er gekauft hatte, war noch auf seinem Fahrrad.
Einige berichteten, sie hätten gesehen, wie Männer in einem Tuk-Tuk ihren Mann mitgenommen hätten. Oft fanden solche Entführungen auch in weißen Kleinbussen statt. Auf Englisch gibt es sogar einen Ausdruck dafür: White Vanning. Jenita vermutet, dass es Angehörige der Armee waren, vielleicht auch des Geheimdienstes. Denn die Armee kontrollierte die Gegend bereits. Vielleicht dachten sie, ihr Mann hätte als Tamile die LTTI unterstützt. Nach einer Woche meldete sich jemand bei ihr. Sie sagten, sie hätten ihren Mann entführt und forderten Lösegeld, umgerechnet etwa 50.000 Euro. In ihrer Verzweiflung verkaufte sie ihren Goldschmuck und lieh sich Geld bei Familie und Freunden. Sie bekam nur umgerechnet 5.000 Euro zusammen. Sie übergab das Geld an einem geheimen Ort. Die Männer versprachen ihr, ihren Mann an einer Polizeistation abzusetzen. Doch das passierte nie, erzählt die heute 46-Jährige.
Wir haben trotzdem diese Hoffnung, dass seine Entführer ihn am Leben gelassen haben, weil sie Geld von mir bekommen haben. Wir protestieren weiter in der Hoffnung, dass er wiedergefunden wird. Die vermissten Ehemänner und Verwandten werden nur gefunden werden, wenn wir weiter Druck ausüben. Viele Menschen werden in Sri Lanka schon seit langem versteckt.
Bis heute, auch mehr als 15 Jahre später, trägt sie noch ihren Ehering und die Kette um den Hals, die sie zur Hochzeit bekam. Ihre Eltern und Geschwister halfen ihr besonders am Anfang, denn mit ihrem Mann verschwand auch das Einkommen für die Familie. Im Nebenraum sind die beiden Söhne, inzwischen im Teenageralter. Der Ältere gehe kaum aus dem Haus, sagt die Mutter.
Meine Kinder wachsen allein auf. Als Mutter macht mir das sehr viel Sorgen. Mein Vater ist noch da. Ich habe meinen Mann im Alter von 30 Jahren verloren und kämpfe immer noch darum, ihn zu finden. Das ist die einzige Hoffnung und der einzige Traum in meinem Leben.
Allein in ihrem Ort in Vavunya vermissten 2000 Familien Angehörige. Doch nur etwas mehr als 600 hätten sich getraut, eine schriftliche Vermisstenanzeige aufzugeben. Aus Angst vor Repressionen.
Wir haben uns in 8 Bezirken zusammengetan und organisieren die Proteste. Wir bekommen immer wieder viele Drohungen. Wenn wir versuchen, die Erinnerung an Mulivaikal an die nächste Generation weiterzugeben, indem wir den Reisbrei von damals kochen, erlässt die Regierung eine einstweilige Verfügung. Es gibt keine Gerechtigkeit für die Verschwundenen in diesem Land. Deshalb bitten wir alle Länder und den Internationalen Strafgerichtshof um Gerechtigkeit.
Doch wer steckt hinter diesen unzähligen Entführungen? Genita vermutet, dass es die Führungsebene im Militär und in der Regierung geduldet hat. Bestraft wurden die Täter nie. Das glauben auch die anderen Frauen. Eine von ihnen hat selbst gesehen, wie Soldaten ihren Sohn damals mitgenommen haben. Es war Mitte Dezember 2008. Die Familie wohnte mitten im umkämpften Gebiet nahe Mulivaikal. Oft mussten sie den Wohnort wechseln. An dem Tag versuchten sie mit 2 Traktoren vor den Separatisten zu fliehen. Die Familie vorneweg, der Sohn alleine auf einem Traktor dahinter. Plötzlich tauchten Soldaten auf und führten sie in ein Lager. Dort trennten sie den Sohn von der Familie. Seitdem sucht die Mutter ihn verzweifelt, erzählt sie unter Tränen. Ihr Smartphone hält sie in der Hand. Das Display zeigt ein verblichenes Foto von ihrem Sohn.
Wir haben uns bei vielen Stellen gemeldet, auch beim Büro für vermisste Personen. Aber auch dort werden wir keine Gerechtigkeit erfahren. Wie viel Hoffnung sollen wir haben, dass sie so viele Menschen tatsächlich finden werden? Wir bitten die internationale Gemeinschaft, für uns Gerechtigkeit zu schaffen.
Der jüngste UN-Bericht erkennt einige Fortschritte an, die wechselnde Regierungen von Sri Lanka unternommen hätten bei der Aufarbeitung. 6 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs unterzeichnete das Land 2015 die sogenannte UN-Konvention zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Dieses Abkommen verpflichtet Vertragsstaaten beispielsweise dazu, Gefangene nur in anerkannten Einrichtungen zu inhaftieren und sie zu registrieren. Der aktuelle UN-Bericht nennt auch mutmaßliche Täter, damalige Befehlshaber der Armee, die teilweise bis heute Ämter hätten. Der Bericht kritisiert den mangelnden politischen Willen, die Vergangenheit wirklich aufzuarbeiten und Verantwortliche strafrechtlich zu verfolgen. Die Justiz etwa verzögere Verfahren. Menschenrechtskommissar Volker Türk:
Wir brauchen eine institutionelle Reform, damit die Versöhnung eine Chance hat.
To have a chance to succeed.
Gerade im Norden und Nordosten von Sri Lanka, wo vor allem viele Tamilen leben, sind während des Bürgerkriegs besonders viele Menschen verschwunden. Aber auch Familien der Singalesen haben in dieser Zeit Angehörige als vermisst gemeldet. Die Aufarbeitung der Vergangenheit. Sie kommt nur langsam in Gang in Sri Lanka. 2018 richtete die Regierung ein Büro für vermisste Personen ein und ein Büro für Wiedergutmachung. Beide sind Teil des Justizministeriums. Jagannathan Thadparan leitet das Büro für vermisste Personen. Bei ihm landen die gemeldeten Fälle von Vermissten in Tabellen. Und seiner offiziellen Statistik zufolge sind in Sri Lanka knapp 15.000 Menschen als vermisst gemeldet, vor allem aus der Zeit des Bürgerkriegs. Menschenrechtsaktivisten gehen von einer weit höheren Zahl aus.
And then whenever there's a request from the families,
und wenn die Familien eine Anfrage stellen wollen, fragen wir sie, ob sie weitere Untersuchungen durchführen lassen wollen oder ob sie in den Gefängnissen oder Krankenhäusern nach zusätzlichen Informationen suchen wollen. Unsere Gremiumsmitglieder raten ihnen erstmal davon ab, einen Totenschein oder eine Entschädigung zu beantragen.
Denn sonst würde die Akte geschlossen. In einigen Fällen bekämen Familien eine Reparationszahlung von umgerechnet etwa 2.000 Euro angeboten. Seiner Meinung nach ist das Büro für vermisste Personen einer der Hauptpfeiler in der Aufarbeitung. Aber das Büro brauche die Unterstützung der Politik und der internationalen Gemeinschaft. Bemerkenswert ist allerdings, und der Büroleiter gibt es auch zu, von den knapp 15.000 Fällen hätten sie in 6 Jahren nur einen Bruchteil aufklären können.
The success rate is very low.
Die Erfolgsquote ist sehr gering, aber immerhin waren wir in der Lage, 14 Fällen erfolgreich nachzugehen und die Personen ausfindig zu machen.
Das Büro für vermisste Personen. Für die bekannte Menschenrechtsaktivistin Shreen Saror ein zahnloser Tiger. Es gehe der Regierung eher darum, möglichst viele Fälle auf dem Papier abzuschließen und die Familien mit Zahlungen zufriedenzustellen. Auch sie glaubt nicht daran, dass die Aufarbeitung der Verbrechen während des Bürgerkriegs nur aus Sri Lanka selbst erreicht werden kann. Die Verantwortlichen von damals würden sich bis heute gegenseitig schützen. Selbst dokumentierte Verbrechen wie der Weiße Flaggenvorfall seien bis heute nicht geahndet worden. Separatisten der LTTI sowie Frauen und Kinder hatten sich ausgestattet mit weißen Flaggen und der Armee ergeben, vermittelt unter anderem von den Vereinten Nationen und dem Internationalen Roten Kreuz. Trotzdem hätten Soldaten auf sie geschossen, das bewiesen Videos.
So I don't think inside the country something will materialize.
Ich glaube also nicht, dass innerhalb des Landes etwas zustande kommt. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass die Regierung kalte Füße bekommen hat. Es gab eine Debatte im Parlament darüber, wie das UN-Aufarbeitungsprojekt beendet werden kann, weil sie jetzt wissen, dass Sanktionen vorgeschlagen wurden, individuelle Sanktionen.
Sie begrüßt, dass Länder wie die USA oder Kanada Reiseverbote ausgesprochen hätten, für damalige Verantwortliche in Militär und Regierung. Immer wieder würden in Sri Lanka Massengräber gefunden, wie erst im Februar dieses Jahres. Doch auch hier verzögere die Regierung Ermittlungen und schiebe es auf zu wenig finanzielle Mittel. Für die Menschenrechtsaktivistin liegt die einzige Lösung für echte Aufklärung im Druck von außen.
Es sollte ein internationales Tribunal eingerichtet werden, das sich insbesondere mit den Geschehnissen in Sri Lanka befasst, da sich diese nicht nur in Sri Lanka wiederholen. Wir wissen, was gerade in Gaza passiert. Wir sehen, wie sich Mulivaikal in Gaza wiederholt, oder nicht? Wenn die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Sri Lanka versagt, dann versagt die internationale Gemeinschaft und die ganze Welt.
Shreen Saror hofft weiter auf Unterstützung durch den UN-Menschenrechtsrat. Der UN-Bericht empfiehlt, dass zum Beispiel unabhängige Drittstaaten die Strafverfolgung in Sri Lanka übernehmen könnten. Auch die Menschenrechtsanwältin Bhavani Fonseca glaubt nicht, dass Sri Lanka die Aufarbeitung der Verbrechen alleine schaffen wird. Zu oft seien frühere Täter noch in verantwortlicher Position. Gerichtsprozesse verzögerten sich absichtlich. Und auf internationaler Ebene konkurriere Sri Lanka mit anderen Krisen in der Welt.
Ich denke, wir müssen realistisch sein, was den Weg zur internationalen Justiz angeht. Und deshalb sage ich, dass eine der praktikablen Optionen die universelle Gerichtsbarkeit ist. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft eines Landes einen Fall übernimmt, zum Beispiel in Deutschland. Das ist also eine Option, die man in Betracht ziehen kann.
Ihrer Meinung nach hätten Länder wie Argentinien oder Guatemala mit ähnlichen Verbrechen gezeigt, wie gute Aufarbeitung geht, gerade auch in Fällen von vermissten Personen. Sie hofft auf eine neue Sri Lanka-Resolution bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats im Herbst. Auf ein Zeichen für alle, dass es keinen Raum mehr geben dürfe für Straffreiheit in Sri Lanka.
Denn auch 15 Jahre nach dem Krieg sind viele der Probleme noch nicht gelöst. Die Ursachen des Konflikts werden nicht angegangen und die Opfer suchen weiterhin nach ihren Angehörigen und streben nach Gerechtigkeit. Der Weg zur Versöhnung in Sri Lanka ist also lang und ein Weg ist oft der internationale Druck durch den UN-Menschenrechtsrat.
Ein paar Tage nach dem Interview schickt Aktivistin Jenita eine Sprachnachricht. Jetzt erzählt sie doch von ihrem Ausflug in die Hauptstadt mit ihren Mitstreiterinnen, den anderen mutigen tamilischen Frauen, die alle noch nach ihren Angehörigen suchen. Sie hätten mit verschiedenen Botschaftern gesprochen über ihre schwierige Mission.
Wir haben sie gebeten, sich zusammenzutun und einen internationalen Prozess vorzuschlagen, damit gewährleistet wird, dass unser Volk Gerechtigkeit erfährt.
Sri Lankas langer Weg zur Aufarbeitung. ARD-Korrespondentin Charlotte Horn über 15 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs. Ich bin Liane Stahl. Die Reportage als Podcast bekommen Sie immer und zu jeder Zeit auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.